Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfrauen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über das Jahr 2025. Welche Themen sind relevant und welche Themen werden relevant für die Versicherungsbranche? Und traditionell zum Jahresbeginn lade ich mir dazu zwei Experten ein, nämlich Jens Ringel und Justus Lücke. Die beiden sind Geschäftsführer der Versicherungsfrauen Leipzig und damit sage ich erstmal schön, dass ihr da seid.
Hallo Nadine.
Wir machen da seit 2021, also das ist schon die fünfte Ausgabe des Jahresauftakt-Podcasts. Finde ich eine schöne Tradition, können wir gerne beibehalten. Und da sind wir schon beim ersten Stichwort. Wir können nochmal, glaube ich, über den Jahreswechsel reden. Ne? Silvester war, es war einiges los. Die Leute haben ordentlich gefeiert. Manche Sachen sind auch, glaube ich, immer nicht so schön. Es gab allein in Leipzig 600 Notrufe bei der Polizei. Es gab Verletzte, es gab auch Tote. Das ist natürlich auch für die Versicherer immer, sind es relativ viele Schäden, die da begleichen müssen. Also ein teurer Jahresauftakt kann man durchaus sagen für die Branche. Ich hoffe, bei euch war das alles eher ruhig und schadenfrei, Justus.
Ja, schadenfrei zum Glück. Es ist auch bei dem Full House, das wir zu Silvester hatten, auch nicht zu Bruch gegangen. Also sagen wir es so, die Kinderzimmer sahen nachher schon ein bisschen chaotisch aus, aber es ließ sich alles wieder ohne großen Aufwand wieder herrichten. Aber an sich muss ich auch gestehen, ist für mich der Jahresübergang eher mal so der Moment, dann doch mal ein bisschen weniger zu tun. Weil ich glaube, der Rest des Jahres ist immer stressig und das mag eher sein, dass insbesondere das letzte Jahr auch sehr nervenaufreibend war. Und da habe ich das dann eher gemütlich und ruhig genossen und auch nicht so richtig viel dann am Böllern oder Ähnlichem teilgenommen.
Und gegen unaufgeräumte Kinderzimmer gibt es leider noch keine Versicherung, die sowas dann regelt. Jens, wie war das bei dir? Auch eher ruhig oder bist du einer, der doch mal gerne eine Rakete zündet oder einen Böller?
Also wir haben das etwas eleganter gelöst. Wir haben uns einladen lassen. Das heißt, wir hatten die unaufgeräumten Kinderzimmer woanders hinterlassen sozusagen.
Aber ihr wart nicht bei Jens, also Jens, ihr wart nicht bei Justus eingeladen, nee? Das macht ja nicht auch noch zusammen.
Nein, wir waren woanders eingeladen und zwar auf einer der schönsten Dachterrassen in Leipzig mit Blick über den Park. Deswegen konnten wir uns auch das Thema Böllern oder Raketen selber sparen, weil wir von der Dachterrasse aus einen wunderbaren Blick sowohl auf die Leipziger Innenstadt als auch so die ganze Front Richtung Süden, also Südvorstadt bis nach Konnewitz runter sehen konnten und dann bisschen vergleichen konnten, welche Stadtteile wie viel Geld investiert haben in dieses Thema und ja, es war eine sehr schöne Feier, sehr entspannt, die Kinder sind durchweg durchs Haus gerannt. Das war so ein bisschen das Einzige, was für Versicherung vielleicht relevant war, weil sie mit Plüschbällen nacheinander geworfen haben, dass man ein bisschen auf die Gläser achten musste, aber ansonsten war es ein sehr schön entspannter Abend.
Das klingt wunderbar und klingt auch so, als ob man dann mit Vollgas wieder ins neue Jahr starten kann. Das Thema Silvesterböller hatten wir gerade schon angesprochen, wollen wir hier gar nicht vertiefen. Die Diskussion wird, glaube ich, an anderer Stelle geführt und das ja gerne zu Anfang jeden Jahres. Ein anderes Thema, was auch jetzt wieder viel diskutiert wurde Anfang des Jahres, sind Wetterextreme, weil auch die kräftig zu Buche geschlagen haben. 2024 gab es Schäden in Höhe von 5,5 Milliarden Euro allein in Deutschland, was Wetterextreme angeht. Die Versicherer fordern nun, dass Prävention und Klimafolgenanpassung endlich weiter in den Vordergrund rücken. Man hat das Gefühl, die sind gerade nicht so sehr im Vordergrund, sondern andere Themen. Das geht einfach darum, dass die zunehmenden Schäden durch die Wetterextreme, dass denen etwas wirksam entgegengesetzt wird. Und dann ist ja nun die Frage, an wen ist denn diese Forderung adressiert? Geht es eher in Richtung Kundinnen und Kunden oder geht es in Richtung Regierung? Und was muss da in den nächsten Jahren passieren?
Vielleicht kann ich ja da ein bisschen mal starten. Das eine ist ja überhaupt, dass man ein bisschen mehr Informationen dazu zu haben. Das andere ist ja, was man tun. Das zweite ist ja, um dann die besten Entscheidungen treffen zu können. Und da ist, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr viel passiert, auch mit durch die Versicherungswirtschaft, dieses ganze Thema Starkregen, Zornierung etc., dass man gelernt hat, dass jetzt nicht nur die Zürszonen, wie nahe liegt, lege ich am Fluss, hat ja gerade das Ahrtal leider sehr, sehr, sehr schmerzhaft gezeigt, dass auch diese Informationen und die Risiken dort vielleicht nicht vollumfänglich bekannt waren oder nicht in den Details. Und dass da auch durch die generelle Klimafolgenabschätzung als auch über die detaillierten Zonierungen in Deutschland da schon viel passiert ist. Also jetzt erstmal sozusagen als Wissensstand. Aber daraus müssen dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und da ist ja, Jens, da hast du ja gerade aus dem Kontext Schadenmanagement ja eigentlich nochmal einen tieferen Einblick oder da auch die Erfahrungen gesammelt. Was hilft denn da dann eigentlich wirklich oder was kann man denn dann tun und wer kann da denn am meisten was tun? Sei es jetzt auch gerade so Kommunen, etc.
Ja, spannender Punkt. Da vielleicht auch nochmal auf die Frage auch nochmal einzugehen an die Kunden oder an die Politik oder generell an die Gesellschaft, Regierung. Ich glaube, es müssen beide adressiert werden. Auf der einen Seite, klar, die Kunden können diejenigen sein, die auch Präventionsmaßnahmen mit ergreifen oder unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, und das sieht man ja auch bei der Debatte um die Pflichtversicherung bei Naturgefahren, auch etwas, was man an die Regierung, auch an die lokalen Behörden wenden muss. Wenn immer noch Baugenehmigungen oder Baugelände in ehemaligen Flussbetten ausgewiesen werden oder Überschwemmungsgebieten, dann habe ich natürlich auch ein Risiko, das sozusagen dann auch gesellschaftlich herbeigeführt wird. Das heißt, ich habe da schon eine gewisse Verantwortung, auch bei den Behörden nicht zu sagen, okay, wir machen eine Pflichtversicherung, alle müssen sich versichern, die Versicherungswirtschaft muss alle versichern, sondern da muss natürlich auch seitens der Regierung und der Landesregierung und auch der kommunalen Verantwortlichkeiten entsprechend geschaut werden, wie exponiere ich eigentlich die Menschen. Und auf der anderen Seite müssen sich die Leute natürlich auch überlegen, wie nah muss ich am Fluss wirklich wohnen? Auch die Frage bis dahin zu der Frage, wenn ich vielleicht auch so nah dran wohnen, dass der nicht nur auf den Fluss schaue, sondern der Fluss schaut dann vielleicht auch mal alle Jahre bei mir zu Hause vorbei. Das sind natürlich so Themen, das sieht man jetzt auch in den aktuellen Ereignissen. Wir hatten ja letztes Jahr in Spanien die Flutkatastrophe, wo auch in der Vergangenheit schon mal Maßnahmen geschaffen worden sind, um das einzudämmen, die jetzt aber in den letzten Jahren nicht mehr so verfolgt worden sind oder teilweise zurückgebaut worden sind, auch aus Umweltschutz und Landwirtschaftsgestaltungsgründen. Oder wir sehen es jetzt gerade sehr aktuell in den USA, in Los Angeles mit den großen Feuern. Auf der einen Seite natürlich ist das Klimawandel induziert. Auf der einen Seite, dass wir natürlich sehr trockene Regionen haben, wo es dann auch über längere Zeitraum nicht regnet. Auf der anderen Seite kann man aber auch feststellen, über 90% der Feuer sind einfach mal von Brandstiftern gelegt worden. Das heißt, da ist der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes auch wirklich der Verursacher. Und auf der anderen Seite sieht man, das kommt jetzt ja auch gerade in der Diskussion sehr stark rauf, dass entsprechend die Stadt, die Kommune und auch das Land Kalifornien nicht vorbereitet waren. Die Wasserbecken waren nicht gefüllt, die Infrastruktur ist nicht gepflegt worden. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr stark dann auch ausschlaggebend hat. Das heißt, wir müssen viel stärker in die Richtung Prävention und auch das Thema Klimafolgen Anpassungen gehen. Das heißt, wie können wir uns selber sozusagen als Gesellschaft auf den Klimawandel vorbereiten und entsprechend dann sowohl die Versicherer auf der einen Seite, die natürlich auch die Folgen abfedern, aber auf der anderen Seite auch als Gesellschaft damit umgehen, bis dahin gehen, dass ich zum Beispiel auch in Städten viel stärker begrüne, was wir jetzt in Leipzig zum Beispiel in vielen Beispielen sehen, um die Städte zum Beispiel durch mehr Baumbewuchs, Pflanzenbewuchs auch abzukühlen. Also es gibt viele Maßnahmen und die Versicherer können dann natürlich eine wichtige Rolle spielen, weil wie Justus schon gesagt hat, Versicherer haben natürlich auch ein schönes Datenbild und können natürlich auch über die Informationen sagen, wo haben wir zum Beispiel besonders gefährdete Gebiete.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, egal wie sich Wetter und Klima weiterentwickeln, das uns die nächsten Jahre sicherlich weiter beschäftigen wird. Wir reden sicherlich nicht das letzte Mal darüber und gehen aber weiter. Die Themen sind sehr vielfältig, die, glaube ich, die Versicherer 2025 beschäftigen und wirklich sehr umfangreich. Es werden eher mehr als weniger. Cybersicherheit ist so ein weiteres Thema, das vor allem auch durch die Regulatorik präsenter wird. Ne? NIS2 und DORA sind hier so zwei Stichwörter, die man nennen kann. Bei DORA ist es ja so, das soll sicherstellen, dass Finanzunternehmen, und dazu gehören ja Versicherer, dass die widerstandsfähiger sind gegenüber Cyberangriffen, wenn es technische Störungen gibt oder irgendwas anderes an digitalen Risiken. Im Januar jetzt also tritt diese ganze Verordnung vollständig in Kraft. Was glaubt ihr denn, ist die Branche und sind auch die angehängten Dienstleister wirklich gut aufgestellt, was das Thema Cyberresilienz angeht?
Ich fange mal an. Ich glaube, die größeren Akteure sind schon durchaus besser aufgestellt. Es laufen ja schon in allen Versicherern eigentlich Programme dazu, um mit dem Thema entsprechend DORA umzugehen. Ich glaube, eine Herausforderung besteht insbesondere da bei den kleineren Versicherern, weil diese ganzen IT-Compliance-Anforderungen sind natürlich sehr ressourcenintensiv. Das heißt, ich binde sehr, sehr viele Kapazitäten. Was wir auch sehen, viele Versicherer haben aktuell Migrationsprojekte oder beziehungsweise Einführung von neuen Systemlandschaften. Da kommt so etwas noch oben drauf. Plus natürlich, dass viele Versicherer auch mit Dienstleistern zusammenarbeiten. Und diese Anforderungen gelten natürlich auch für die Dienstleister. Deswegen glaube ich schon, dass der Markt sehr stark schon in Bewegung ist, auch sehr viel macht. Aber ich glaube, insbesondere kleineren Versicherer und auch bei den einzelnen Dienstleistern gibt es vielleicht die einzelnen Dinge, die jetzt noch bis Ende Januar glatt gezogen werden müssen.
Ja, ich glaube, also da muss man immer so ein bisschen mit diesen ganzen regulatorischen Themen trennen. Ist das jetzt nur für den Aktenschrank oder erhöhe ich wirklich meine organisationale Resilienz? Weil das ist ja, geht's ja drumherum. Wir haben unsere ganzen Prozesse so ausziseliert, so auf Effizienz getrimmt, dass halt einfach kleinere Störungen da schon sehr, sehr große, weitreichende Auswirkungen haben. Und gerade bei diesen Themen, was man auch am Anfang bei Solvency 2 gesehen hat, der in die ähnliche Richtung geht, war erstmal einfach Dokumentation. Und das ist auch bei DORA sehr viel gewesen, einfach das, was man tut, einfach viel Papier zu produzieren. Weil das will die Aufsicht, die will ja Dinge sehen. Und ich habe immer nur mal gelernt, alles, was nicht auf Papier steht, das gibt's nicht. Also die, selbst wenn ich sage, das mache ich ja schon, dann sage ich ja schön, aber wo steht's denn? Und da war jetzt, glaube ich, auch viel Arbeit an der Stelle, gerade weil das natürlich ein Dienstleisterthema ist, ein Outsourcing-Thema. Das heißt, viele Partner mit involviert sind. Das ist nicht nur das eigene Unternehmen, sondern ich muss durch meine ganze Landschaft überhaupt erstmal eine Übersicht verschaffen, mit was für Partnern arbeite ich überhaupt. Und da habe ich auch in verschiedenen Projekten erlebt, dass das, auch wenn man denkt, na, du musst doch wissen, welche Software du einsetzt, an welchen Stellen, aber da gibt es dann doch sehr, sehr, sehr viele Insellösungen, dass das sehr herausfordernd ist. Und dass da dann die nächste Stufe dann, glaube ich, erst kommt, dass ich wirklich mit diesen Dokumentationen, die ich schon noch arbeite, und dann wirklich die Resilienz auch erhöhe, indem ich dort dann vielleicht auch gewisse Themen bündele, dass ich auch ein strukturiertes Monitoring der Dienstleister beispielsweise habe, die ich im IT-Bereich habe. Und da sehe ich an vielen Stellen erst noch, dass doch sozusagen jetzt das Papier produziert wird und das jetzt mal wirklich konsolidiert wird, dann noch nicht so zielführend ist. Und da muss man schon sagen, da merkt man leider auch an meinen Stellen, da höre ich dann eher Häuser, naja, dann gehe ich jetzt nur noch auf die großen IT-Häuser, weil dann weiß ich, dass es gut dokumentiert ist. Das ist dann auch nicht zielführend, weil nur die großen IT-Häuser sind die, die die besten Lösungen für alles anbieten. Nachher, ich glaube, es ist wieder ein Aufmerksammachen, machen, wie damals bei Solvency, wo ich gesagt, okay, du musst dich mit deiner Risikosituation auseinandersetzen und hier dann mit den IT-Risiken. Ich schätze, es dauert aber noch ein bisschen, bis sich die Auswirkungen dann in der Organisation dann wirklich zeigen.
Obwohl man ja sagen muss, das machen jetzt die Versicherer ja nicht zum Selbstzweck. Also die Risiken sind ja da, das hat man in den vergangenen Jahren gesehen. Es gab ja durchaus auch erfolgreiche, leider, Cyberangriffe auf Versicherer und gerade im Hinblick auf sensible Kundendaten, die da durchaus mit verarbeitet werden. Ist es ja ein wichtiges Thema, also auch was nicht nur das eigene Unternehmen angeht, sondern ja durchaus auch das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in das Unternehmen und dass ihre Daten geschützt sind. Also deswegen würde ich sagen, ist ja in sich nicht Regulatorik um Regulatorik willen, sondern tatsächlich die Wichtigkeit erkannt worden, oder?
Vielleicht da oder vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, wenn ich mich sage, ich würde es jetzt immer nicht nur auf diese Cyber-Risiken sozusagen beziehen, sondern einfach überhaupt Fehleranfälligkeit des Systems. Das ist einfach fehlerhafte Deployments oder fehlende Tests oder ähnliches, dass dadurch es einfach zu Fehlberechnungen oder Systemausfällen kam und dass das einfach dann schon mal viel mehr, dass man auch in der Richtung die Resilienz einfach steigen muss, dass die Stabilität der Systeme einfach da gegeben ist.
Aber ja, genau. Also das ist, das hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, wo dann auch bei der Auslieferung von neuen Updates entsprechende komplette Infrastrukturen zusammengebrochen sind, auch weltweit. Wir haben das Thema Cyberangriffe gesehen und gerade jetzt auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung rund um KI, GenAI. Es kommen sehr viele neue Anwendungen in die Unternehmen rein, die teilweise auch nicht klar erkennbar sind, was und wie, was da im Detail passiert. Plus, dass diese Technologie noch künftig viel stärker auch noch für Cyberangriffe mit genutzt werden. Das heißt, ich bekomme hier noch eine neue Angreifbarkeit, Verletzbarkeit in die Systeme rein. Und deswegen ist es schon eine wichtige Notwendigkeit, dass entsprechend Versicherer, die als ein digitales Geschäftsmodell haben, datenbasiertes Geschäftsmodell haben, entsprechend leistungsfähig sind und bleiben. Und das ist halt die große Herausforderung. Und es ist halt auch nicht nur eine technische Herausforderung auf der einen Seite, sondern es ist auch eine kulturelle Herausforderung. Das heißt, ich muss von vornherein schon überlegen, wie designe ich neue Prozesse, wie designe ich neue Anwendungen, um sozusagen dieses Security by Design schon mitzudenken, um dann entsprechend stabile Lösungen zu schaffen. Und wir sehen es ja jetzt gerade, das Thema Vertrauen. Jetzt ist die digitale Gesundheitsakte, so wird jetzt gerade groß ausgerollt und jetzt zum Jahreswechsel ist entsprechend über auch Pressemeldungen war das ja auch sehr, sehr klar kommuniziert, entsprechend, dass sie halt die Daten dort nicht sicher sind, zumindest, dass es Angriffspunkte gibt, wo man die Daten rankommt. Und das ist natürlich, ich kann mal sagen, wie man will, das ist fast schon der Super-GAU. Man möchte Gesundheitsprozesse digitalisieren. bringt jetzt auch per Gesetz sozusagen alle gesetzlich Versicherten, und in der privaten Krankenversicherung gibt es ja auch eine ähnliche Initiative, ein bisschen anders gestaltet, in diese digitale Gesundheitsakte rein, um dann sozusagen zum Zeitpunkt kurz vorm Launch zu sagen, ja, das System ist wahrscheinlich nicht sicher. Da habe ich natürlich den größten Vertrauensverlust, den ich da erzeugen kann. Und deswegen ist da sehr wichtig, es zum einen natürlich als regulatorischen Akt zu sehen, aber auf der anderen Seite wirklich auch als strategische Aufgabe des Managements, also Versicherungsunternehmen, sicherzustellen, dass die Kunden auch das Vertrauen haben können, dass die Daten und die Prozesse sicher funktionieren.
Strategische Themen, Prozesse sind ein gutes Stichwort, wenn wir über das Thema auch Fachkräftemangel reden. Haben wir auch schon letztes Jahr drüber gesprochen, bin ich mir auch relativ sicher, ist auch nicht zum letzten Mal Thema, weil das einfach die nächsten Jahre sich durchziehen wird. Und wir haben vergangenes Jahr drüber gesprochen, also über den Fachkräftemangel allgemein, auch über darüber, wie junge Leute vielleicht auch die Arbeitswelt verändern. GenAI war auch gerade schon dein Stichwort, dass kommt jetzt mehr, wird viel mehr implementiert. Wir haben Low-Code, No-Code-Programmierung und wir haben auch erste Versicherer, die so kritische Abteilungen wie die IT teilweise ins Ausland verlagern, wo es vielleicht noch ausreichend Fachkräfte gibt, jüngere Leute. Glaubt ihr, dass diese Entwicklung, wenn ihr euch die anguckt, sowohl technisch als auch vielleicht Outsourcing-mäßig, fängt das die Entwicklung ab, um den Fachkräftemangel wirklich ausgleichen zu können?
Also ich sag mal so, Digitalisierung ist kein Können, sondern ein Müssen. Also an der Stelle, weil ich werde einfach weniger Mitarbeiter auf allen Ebenen haben. Das heißt, ich muss Prozesse effizienter gestalten, um einfach weniger Ressourcen für die Prozesse zu benötigen. Bei den Lösungen sehe ich schon, dass die Digitalisierung da Fluch und Segen oder Lösung und Problem in einem ist. Denn um diese Digitalisierung machen zu können, brauche ich ja wieder andere Formen von Skills. Und da sehen wir schon, dass sich insbesondere, ich sag mal so, in dieser Schnittstelle zwischen Fachlichkeit und IT, das eigentlich noch am meisten verschärft. Wenn wir IT-Projekte sehen bei Versicherungshäusern, ist da meistens die größte Herausforderung und da ist eigentlich das größte Bottleneck. Ich habe natürlich auch im klassischen Kundenservice und auch in anderen Bereichen Herausforderungen oder da auch Fachkräftemangel. Aber gerade an der Stelle, wo ich sage, ich habe Personen, die die Fachprozesse verstehen, aber in IT denken oder kommunizieren können an dieser Schnittstelle, was ich beispielsweise gerade auch für GenAI-Anwendungen benötige, wo ich sage, okay, die müssen eine gewisse IT-Affinität haben, verstehen, aber grundsätzlich eher die Fachlichkeit verstehen und auch bei Low-Code, No-Code, so dieser Stichwort Resident Developer, die also quasi aus der Fachlichkeit kommen und dann anfangen, diese Lösungen mitzubauen, dass wir da einfach die größte Herausforderung haben in Zukunft und diese Skills aus meiner Sicht, ich nenne sie immer so an vielen Stellen, ja, sind früher so ein bisschen Fach- und Prozessspezialisten, quasi nicht existent sind oder da auf jeden Fall viel zu wenige da sind oder nur einzelne Personen. Und dass sich da wirklich sehr, sehr stark dieser Fachkräftemangel noch mehr steigen zeigen wird, auch durch diese geforderte zusätzliche Digitalisierung. Und das ist auch ein Thema, wo du ja auch angeschnitten hast, Richtung das Thema Outsourcing, wo ich eigentlich das nicht outsourcen kann, wo ich diese Lösung nicht habe und dieses, muss ja auch noch trennen, Richtung Offshoring und Nearshoring, also lagere ich es nach Indien oder lagere ich die Themen nach Osteuropa aus, so in den weiten Systemen, am Ende auch in der Qualität meistens nicht die Lösung sind. Das ist immer die Frage, wenn ich keine andere Alternative habe, habe ich dann überhaupt keine Lösung, aber die Zufriedenheit der Häuser, die ich so kenne, ist da eigentlich nicht so gegeben. Die das gemacht haben, in der Breite war das jetzt ja nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
Ja, vielleicht da im Anschluss in allen Teilen möchte ich vielleicht, was heißt widersprechen, ich würde es eher ergänzen oder abschwächen.
Fände ich aber auch mal spannend, wenn ihr euch ein bisschen
Widerworten leben, das weißt du.
Ja, also und zwar, klar, Outsourcing kann schon ein Thema sein. Also wenn man generell auf das Thema schaut, glaube ich, sind es halt die drei Dinge. Das eine ist das Thema Digitalisierung und da auch Nutzung natürlich auch neuer Technologien wie KI. Der zweite Aspekt ist das Thema, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das kann in Form von einem Outsourcing sein. Da würde ich aber auch Justus' Einschätzung teilen, dass natürlich, je weiter ich weggehe und je weiter ich aus dem Sprachraum auch rausgehe, natürlich die Kommunikationshürden höher werden und da entsprechend auch durchaus Fehlleistungen entstehen können, die dann sozusagen nicht unbedingt zur betrieblichen Wertschöpfung beitragen. Und das dritte Thema ist die Frage generell auch die Mitarbeiter, die ich noch habe oder ich behalten werde, wie kann ich die auf die neuen Anforderungen einstellen. Das heißt, ich habe auch für die Mitarbeiter, die ich noch habe, auch ein Weiterlernen, eine Entwicklung von neuen Skills. Und deswegen sehe ich schon diese drei Themenfelder als Herausforderung in den nächsten Jahren. Und was ein Themenfeld auch sein kann, also gerade das Thema Outsourcing habe ich so ein bisschen eingeschränkt, könnten auch Partnerschaften, Kooperationen, Wertschöpfungspartnerschaften sein zwischen Versicherern und Dienstleistern, zwischen Dienstleistern auch untereinander, einfach um zu schauen, wo kann ich Ressourcen bündeln, um schneller zu sein, effizienter zu sein, aber vielleicht auch generell einfach das Wissen verfügbar zu haben. Und das sieht man ja auch aktuell im Markt durchaus, dass Versicherer auch Bestände abgeben, weil sie einfach nicht mehr A, die Größe vielleicht des Bestands, aber auch vielleicht auch nicht mehr die Mitarbeiter haben, diesen Bestand auch wirklich gut, qualitativ gut zu verwalten. Und da entsteht ja auch aktuell gerade ein Markt von Dienstleistern und auch Versicherern, die dann entsprechend solche Bestände aufnehmen. Und gerade das Thema Digitalisierung, wenn wir jetzt schauen, die meisten Versicherer sehen sich halt gegenüber, dass sie so 20-25% der Mitarbeiter bis 2030 ungefähr verlieren. Das sind, glaube ich, so knapp 5 Millionen, die dann bis dahin aus dem Arbeitsmarkt jetzt ganz deutschlandweit ausscheiden. Ich glaube, bis 2035 sind es knapp 7 Millionen. Das, was jetzt an neuen Generationen nachkommt, ist einfach von der Kohorte schon wesentlich kleiner. Das heißt, wir, wie Justus auch gesagt hat, wir kommen nicht umhin zu digitalisieren. Wir müssen digitalisieren, automatisieren, um auch Produktivitätsfortschritte zu erzielen, weil wir verlieren auf der einen Seite Kapazitäten und Mitarbeiter, gerade auch in den operativen Bereichen. Auf der anderen Seite müssen wir Mitarbeiter, wir hatten gerade das Thema DORA, es gibt noch zig andere regulatorische Anforderungen. Das heißt, wir bauen auf der anderen Seite in Stabstellen viel mehr neue Kompetenzen, neue Mitarbeiter auf, weil wir auch neue Anforderungen haben. Und diese ganze Bewegung hin muss ich sozusagen auch technisch unterstützen, um auch einen gewissen Produktivitätsgewinn zu erzielen. Und das kann ich in der Regel wahrscheinlich nur sehr stark über das Thema Automatisierung, Digitalisierung machen.
Jetzt haben wir schon recht intensiv in die Versicherungsunternehmen, in die Branche reingeguckt, aber der Versicherungsmarkt ist ja nicht unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und die sieht, kann man glaube ich so sagen, nicht allzu rosig aus aktuell. Ja, wir haben hohe Energiepreise, wir haben steigende Unternehmensinsolvenzen, hat man vergangenes Jahr gesehen. Ne? Die Automobilindustrie kränkelt, was ja immer so ein Indikator ist, wie die allgemeine Wirtschaftslage ist. Was bedeutet das denn eurer Meinung nach für die Versicherungsbranche, dass die Wirtschaftslage so ist, wie sie ist?
Gut, ich meine, was als erstes reinkommt, ist natürlich, dass man schon merkt, auf der Konsumseite, sagen wir es mal so, einerseits über den Vertrieb, dass man schon merkt, dass gewisse Produkte, zum Glück nicht alle, dann doch nicht ganz so nachgefragt werden, dass natürlich auch jetzt investmentseitig, da jetzt vielleicht beispielsweise andere Produkte bevorzugt werden. Und das andere Schlagwort ist da natürlich ein bisschen, ich sage mal so ein bisschen heiße Sanierung, was wir auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung teilweise dann mal sehen, dass das doch auch die Invalidisierungsquoten teilweise schon zusammenhängen mit der Arbeitsmarktsituation, wie sich das entwickelt. Das heißt, auf der Schadenseite sieht man das natürlich auch. Und andererseits, das sehen wir ja auch dann auf der Rentabilitätsseite, das versuchen dann auch andere Unternehmen dann gegenüber der Versicherung, sei es jetzt die Schadenkosten, beispielsweise Reparaturkosten, da dann auch gesteigert sind. Und man merkt natürlich, dass die Versicherungsbranche eher nachgelagert an der Konjunktur hängt. Einerseits positiv gesehen, finde ich, sehr resilient auf konjunkturelle Schwankungen grundsätzlich reagiert, sei es jetzt auch 2008 damals, die ganzen Entwicklungen, die wir da haben, die sehen dann schon ein bisschen herausfordernder oder beziehungsweise sind, finde ich, anders an der Branche vorbeigegangen als jetzt an der Bankenbranche, um das zu sehen. Aber dass das jetzt auch am Ende Richtung Fachkräftemangel auch dort dann wieder Arbeitsmarkt sich entwickelt, wie dann auch die Preise am Arbeitsmarkt sind, sich natürlich auch dann bei der Versicherungsbranche am Ende auch wieder zeigen.
Ja, also ich sehe es wie Justus, wir stehen jetzt ja vor herausfordernden Zeiten. Wir haben jetzt die letzten 2 Jahre schon ein sehr geringes bzw. negatives Wirtschaftswachstum. Wir haben jetzt viele Unternehmensinsolvenzen, was auch, es sind nicht nur kleine Unternehmen, sondern auch teilweise wirklich sehr große Unternehmen dabei. Die Automobilindustrie, insbesondere auch die Zulieferer, haben durchaus massive Probleme. Wir sehen auf der anderen Seite strukturelle Kostenerhöhungen auch noch durch die Energiepreise steigen. Die CO2-Umlage ist jetzt auch zum diesen Jahr wieder erhöht worden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite steigende Kostenstruktur, auf der anderen Seite eine sinkende Nachfrage. Und das wirkt sich natürlich dann auf sowohl im Privatgeschäft, was Justus gerade auch schon angesprochen hat, als auch natürlich dann auf der anderen Seite auch im Industriegewerbebereich. Und es wirkt sich natürlich auch, also nicht nur bei den Neuabschlüssen, sondern es wirkt sich natürlich auch, das hat Justus auch schon angesprochen, auf der Schadenseite aus, weil zum einen habe ich dort trotzdem noch trotz vielleicht sinkender Nachfrage weitere Inflationstreiber drin. Das heißt, die Schadenkosten steigen weiter. Und auf der anderen Seite auch da, was Justus auch schon für die Betriebs- und Berufsunfähigkeitsversicherung angesprochen hat, das sieht man natürlich dann auch in der Schadenversicherung, dass dann das Thema Betrugsneigung steigt, beziehungsweise das Thema vielleicht auch künftig Forderungsmanagement auf der Beitragseinnahmenseite, dass dann entsprechend die Versicherer vielleicht Herausforderungen haben künftig, alle Beiträge so einzunehmen, wie sie es bisher gewohnt sind, sei es jetzt in der Sachversicherung oder aber vielleicht auch in der privaten Krankenversicherung. Das heißt, wenn es da gerade vielleicht auch Selbstständigen und so weiter schlechter geht, dass wir dann auch vielleicht eine Entwicklung sehen werden, dass dort künftig Beiträge geschuldet werden oder halt vielleicht sogar viele Leute in die Grundtarif oder Nottarif gehen müssen.
Jetzt haben wir ja wirklich die großen Eisen schon angesprochen, die großen Themen. Ich weiß aber, ihr habt natürlich auch persönlich fachliche Lieblingsthemen, die vielleicht nicht immer die ganz großen Themen sind. Bei Jens, ich glaube, wenn man dir gerade schon gut zugehört hat, weiß man so ein bisschen, in welche Richtung dein Herz da schlägt. Also es ist das Schadenmanagement. Erzähl doch mal, was gibt's denn da für Tendenzen oder Entwicklungen, die du für dieses Jahr siehst, die vielleicht besonders wichtig oder neu sind?
Ja, also ja, Schadenmanagement ist ein nicht ganz kleines Thema in der Versicherungswirtschaft, aber es ist ein großes, wichtiges Thema, beschäftigt natürlich alle Häuser sehr stark. Wir sind jetzt auch da, das habe ich gerade schon angesprochen, kommen aus einer Inflationsphase heraus. Das heißt, wir hatten jetzt in den letzten Jahren deutliche Kostensteigerungen. Das haben jetzt die Versicherer auch versucht, so ein bisschen durch Beitragsanpassung, Prämienanpassung aufzufangen. Aber das wird selbst jetzt dieses Jahr noch nicht wahrscheinlich komplett kompensieren. Gerade in der Kfz-Versicherung haben wir da durchaus noch die ein oder andere Herausforderung. Was wir natürlich sehen, auch das haben wir schon angesprochen, wir kommen jetzt sozusagen in die Zeit, wo die Babyboomer-Generation jetzt in den Ruhestand geht. Das heißt, wir werden auch in diesem Jahr schon deutlich sehen, dass im Markt sozusagen viele Mitarbeiter in Ruhestand gehen. Das heißt, wir die Situation, die wir auch im Schadenmanagement schon seit 2-3 Jahren sehen, ist, dass wir mit Rückständen kämpfen, dass wir da die Herausforderung haben, die Schäden entsprechend schnell zu regulieren, dass diese Herausforderung bestehen bleibt. Dann schaue ich noch nicht mal auf das Wetter, auf das klimabedingten mehr Aufkommen von Starkregenereignissen, Hagelereignissen, die Schadenabteilung jetzt auch im letzten Jahr sehr stark beschäftigt haben. Also da stehen wir vor einigen Herausforderungen. Hinzu kommt, dass viele Versicherer auch gerade das Thema Digitalisierung angehen. Das heißt, da kommen noch Digitalisierungsprojekte hinauf. Und natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns auch intensiv beschäftigen, ist das Thema Nachhaltigkeit im Schadenmanagement. Auch da die Fragestellung, wie kann ich den Schaden nachhaltiger aufstellen? Wie kann ich auch vielleicht Dinge liefern, die dann auch in die Produkte einfließen? Und da werden wir uns auch dieses Jahr sehr stark damit auseinandersetzen, wie wir da die Versicherer auch dabei begleiten können.
Justus, du darfst natürlich auch dein Herzensthema hier noch vorbringen und erklären, warum das so wichtig ist.
Ja, damit der Jens im Schaden da noch was zu regulieren hat, muss man ja vorne die Produkte auch erstmal verkaufen. Ihr wisst ja, mein Herz schlägt ja immer das Produkt- und Vertriebsthema. Und klar, das ist jetzt auch wieder an sich erstmal ein Riesenthema. Gerade so, wie entwickelt sich der Vertriebsmarkt auf die ganzen Vertriebsbereiche. Ich habe so zwei Themen, die ich gerade ganz spannend finde, auch in diesem Kontext. Das eine ist, dass sich die ganze Vertriebslandschaft schon ein bisschen diversifiziert, gerade mal unter dem Schlagwort Assicuradeure. Ich meine, das Assicuradeursmodell mit den ganzen Reederei-Assicuradeuren, Transport-Assicuradeuren aus dem 19. Jahrhundert sozusagen, das ist ja nicht neu, aber dass wir gerade so eine kleine Renaissance nehmen, dass sich quasi noch zwischen den Vertriebsorganisationen, sei es jetzt Maklerpools oder sonstigen Organisationen und den Versicherern noch Zwischenplayer schieben, sei es jetzt sowas wie Cleos Welt, die sich auf Tierkrankenversicherung spezialisiert, aber auch eine Tochter der Uelzner ist, wo selbst Versicherer das versuchen, für sich zu nutzen, so als Schnellboot, was früher noch so die Startups, die Neo-Insurer waren, die Digitalversicherer, jetzt über die Assicuradeurs-Schiene zu lösen oder von der anderen Seite, wo dann auch versuchen, Vertriebsorganisationen Assicuradeure aufzubauen, um auch noch mehr vom Kuchen und von der Wertschöpfung zu haben, weil irgendjemand muss ja auch die Leistung auch bezahlen, der Assicuradeure, und da diese Nischen zu bespielen, finde ich sehr spannend, wie sich dort der Markt noch weiterentwickelt. Ich glaube, so ein bisschen Assicuradeur as a Service, nehme ich jetzt mal als Schlagwort, wird zukünftig noch sehr spannend werden von der einen Seite. Und andererseits auch, wie die Konsolidierung jetzt nochmal eine andere Facette bekommt, ist gerade auf dem Maklermarkt. Ich meine, der Gewerbemarkt, Gewerbeversicherer, aber die Gewerbemakler, das ist ja jetzt kein neues Geschäft. Ich meine, GGW ist jetzt quasi der größte Makler in Deutschland und die gab es vor ein paar Jahren ja noch gar nicht. Oder die Gründungsgesellschaften schon, aber das als Konstrukt sozusagen nicht. Und dass jetzt das, was wir so, habe ich mit einem Kollegen mal vor 2-3 Jahren diskutiert, na, wie ist das mit dem Privatkundenmarkt? Und das jetzt mit der Askendia, jetzt Ende letzten Jahres, ja, mit dem Fern Bokamp von ehemals Thinksurance, da ja auch nochmal ein Player auf den Markt gekommen ist, der sich gerade auf dieses Segment fokussiert. Und ich weiß, dass wir damals schon diskutiert hatten, okay, wenn ich das machen will, dann brauche ich eigentlich als Basis einen guten Pool mit einer guten IT, weil die zu konsolidieren, die Effizienzgewinne zu heben, die schaffe ich nur, wenn ich da auch wirklich eine einheitliche, gute technologische Basis habe. Das hat sich in Endes ja bewahrheitet, dass sie dann direkt, zusammengegangen sind oder aufgekauft. Das kann man gerne diskutieren mit der PMA und da eine Basis haben, um diesen Segment des Privatkundenmaklers jetzt auch nochmal stärker zu bespielen und da auch eine höhere technische Effizienz zu haben. Also diese Entwicklung der Player, dieser Konsolidierung, gerade mit Schlagwort Privatkundenpool und Assicuradeure finde ich sehr spannend, was da jetzt in 25 da nochmal ein größerer Fokus und Geschwindigkeit drauf kommt. Also es ist im Detail wirklich sehr spannend, was da passiert.
Ich glaube, wenn man eine große Überschrift über die Themen des Jahres 2025 machen müsste, ist es meiner Meinung nach, und da haben wir im Vorgespräch auch drüber geredet, so das Thema Resilienz, also dein eigenes Unternehmen resilient machen, indem du genug Fachkräfte hast, indem du sicher bist gegen Cyberangriffe, dass die Wirtschaftslage resilient ist, dass man gegenüber Naturgefahren, also das ist dieses große Ganze, das Stichwort kann man da glaube ich schon nennen, ne, was sich da einfach durchzieht dieses Jahr. Aber wir wollen zum Schluss, und das behalten wir uns einfach vor in unserem eigenen Podcast, und wenn wir uns den Jahresauftakt angucken, wollen wir auch mal einfach über uns reden, über die Versicherungsfonds in Leipzig. Denn wir entwickeln uns natürlich wie alle anderen auch ständig weiter. Und wir haben aber eine Besonderheit dieses Jahr, denn wir feiern ein Jubiläum. Wir werden 25 Jahre alt, und ich gucke hier gerade Jens an, weil der ist tatsächlich von Anfang an dabei, seit Gründung. Und magst du uns vielleicht verraten, was wir vielleicht in Bezug auf das Jubiläum, aber auch andere Sachen dieses Jahr so vorhaben?
Ja, also wir werden das natürlich gebührend feiern. Wir hatten ja schon ein 20-jähriges Jubiläum, was wir nicht so feiern konnten. Deswegen hoffen wir mal drauf, dass wir dieses Jahr da entsprechend Gas geben können. Wir natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen oder auch in der Gruppe entsprechend das Ganze feiern. Wir haben ja am 27. Januar 2000 haben wir gegründet. Das heißt, das werden wir da zum ersten Anlass nehmen. Wir werden uns natürlich auch im Laufe des Jahres auch über verschiedene Veranstaltungen sozusagen bei unseren Kunden bedanken, unseren Partnern bedanken, die uns in den ganzen Jahren begleitet haben, treu gehalten haben. Auch wenn jetzt schon der ein oder andere der Kollegen gerade aus den 2000er Jahren ja mittlerweile in Ruhestand geht oder auch schon gegangen ist, bin ich mir sicher, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht auch mal so Ruhestand nochmal motivieren können, nochmal bei uns vorbeizuschauen und nochmal auf die letzten 25 Jahre mit uns gemeinsam anzustoßen. Aber natürlich nicht nur Blick nach hinten, sondern auch Blick nach vorne. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, Kooperation ist so ein Thema, was, glaube ich, auch ein Gebot der Stunde ist, dass man auch überlegt, wie kann man mit Partnern zusammenarbeiten. Und da sehe ich halt, dass sowohl wir als Versicherungsfonds, aber auch der Markt versucht, mit Partnern zusammenzuarbeiten, Lösungen zu finden. Und das sind so ein paar Aktivitäten, die wir dieses Jahr starten. Einfach mal ein paar Beispiele. Wir führen unsere Zusammenarbeit im Bereich GenAI mit verschiedenen Versicherern fort. Das heißt, wir werden mal dieses Jahr mal mindestens 7 Versicherer gemeinsam begleiten, die auch gemeinsam an dem Thema GenAI weiterarbeiten. Wie kann ich das Thema umsetzen im Haus, auch die Frage, wie kann ich die Strategie ausgestalten, bis hin aber auch so die Frage, welche neuen technischen Ansätze gibt es und was kann man dann vielleicht auch da wieder gemeinsam besprechen, gemeinsame Ansätze finden. Insbesondere gibt es bei rund um das Thema Compliance viele Fragestellungen, die werden wir auch gemeinsam mit den Häusern diskutieren. Was auch ein Thema ist, was uns dieses Jahr, glaube ich, sehr stark beschäftigt ist, du hast schon angesprochen, wir werden auch dieses Jahr wieder über das Jahr hinweg uns mit dem Thema Resilienz in Form einer Kolumne in der Zeitschrift für Versicherungswesen auseinandersetzen. Und ich glaube, wie du es auch schon schön gesagt hast, Nadine, das Thema Resilienz ist unheimlich wichtig, um entsprechend mit den Anforderungen umzugehen. Und es ist auch ein Change-Thema, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so sehr strapaziert jetzt, dass ich auch dafür sorgen muss, dass meine Mitarbeiter mit diesen Änderungen, mit diesen Anforderungen, mit diesen vielen Neuerungen, die jetzt kommen, auch auf die Art des Arbeitens, auch wie sich das Geschäft verändert, entsprechend vorbereitet sind und mit diesem Takt sozusagen noch umgehen können. Und das ist so ein Thema, was für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten werden wir auch dieses Jahr mit Partnern zusammen neue Geschäfte, Unternehmen gründen oder haben auch schon teilweise gegründet. Zum einen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, im Bereich Schadenmanagement wollen wir gemeinsam mit einem Partnerunternehmen das Thema Nachhaltigkeit, was ja ein wichtiges Thema ist, auch für die Schadendienstleister, transparenter machen. Das heißt, wir wollen gemeinsam eine Plattform im Markt zur Verfügung stellen, wo sowohl die Schadendienstleister als auch die Versicherer sich über ihren Stand der Nachhaltigkeitsbemühungen austauschen können und da auch einen entsprechenden strukturierten Austausch haben. Ein anderes Thema, was wir schon mittlerweile auch gegründet haben, wo wir auch gemeinsam mit Partnern das Thema Energiewende, aber auch Mobilitäts- und Wärmewende angehen wollen. Das heißt, viele Stadtwerke in Deutschland stehen vor der Herausforderung, entsprechend Planung durchzuführen oder auch neue Investitionen zu tätigen. Das sind Investitionen, die in den hunderten Milliardenbereich bis im Billionenbereich gehen. Und da ist natürlich Banken und Versicherer natürliche Partner neben den Menschen draußen, die entsprechend Finanzierung, auch langfristige Finanzierung für diese Investition zur Verfügung stellen. Und da sind wir gerade dabei, mit Finance Connect entsprechend Strukturen aufzubauen und ein Unterstützungsmodell aufzubauen, wie wir sowohl die Stadtwerke beraten können, in welcher Form sie sozusagen Finanzierung aufnehmen können und dann mit Partnern über die Partnerversicherer zum Beispiel diese Projekte mit zuführen können, dass zum Beispiel ein Versicherer in dem Bau von einem neuen Solarkraftwerk oder der Erweiterung, Erneuerung zum Beispiel vom Wassernetz entsprechend auch sich investieren kann und da auch eine nachhaltige, aber auch eine langfristige, sichere Anlage zu haben. Das sind so ein paar Dinge und Justus wird sich auch noch mal 1, 2, 3 Sachen vorstellen können.
Ja, genau. Ich glaube, da merken wir auch in unseren thematischen Schwerpunkten, wo wir da aus der SWROS gerade unseren Input sehen, unser Marktwissen und auch das Problem-Know-how, Problemwissen, um dann auch das gemeinsam mit der Branche zu lösen. Bei mir beispielsweise, die Kollegen wissen ja daran, dass ich sehr stark im Bereich Lebensversicherung, Arbeitskraftabsicherung auch unterwegs bin, haben wir auch das Thema Risikovoranfragen uns vorgenommen, wo wir auch gemeinsam mit Partnern dort eine IT-Lösung entwickeln, um das zu digitalisieren, um dann auch dem Fachkräftemangel dort in der Risikoprüfung beispielsweise zu begegnen und auch der Entwicklung am Maklermarkt, der einfach zu einem exorbitanten Wachstum dieser Risikovoranfragen geführt hat. Und da an der Stelle wirklich dann einfach dieses Thema ganzheitlich auch betrachten und bearbeiten wollen. Und diese Ganzheitlichkeit und diese End-to-End-Betrachtung, was ist eigentlich das Problem, Prozess? Das ist ja auch so ein bisschen ein Herzensthema aus dem Leipziger Zukunftsmodell heraus. Das ist ja auch, wird auch ein Schwerpunktthema für uns dieses Jahr sein. Was noch nicht gehört hat, soll gerne mal in den örtlichen Buchhandel schauen und sich mal nach dem Thema Leipziger Zukunftsmodell umschauen, weil wir dort einfach ein Modell geschaffen haben, um ein End-to-End-Trendmanagement in Unternehmen zu etablieren, wirklich prozessual mit objektiven Bewertungsstandards, um dann auch eine Priorisierung beispielsweise zwischen den Maßnahmen durchführen zu können etc. Und das ist ja auch wieder die Basis oder auch noch ein Fokusthema, auch für uns verbunden mit dem 25-jährigen Jubiläum, was dann auch wieder, was ich als Einladung ja auch sozusagen gerne mal aussprechen würde, bei unserem Partnertag, bei unserem We Explore Festival am 17. September diesen Jahres wieder im Fokus stehen wird. Wie können wir gemeinsam in den Communities, also in den Kreisen, wo sich Personen mit den gleichen Themen beschäftigen, sei es jetzt Betrieb und Schaden oder sei es jetzt Produkt oder sei es Vertrieb und Marketing, gemeinsam mit der Zukunft ihres Unternehmens und der Versicherungsbranche auseinandersetzen können. Und das ist ja quasi so auch wieder der Bogen geschlagen zum 25-jährigen Jubiläum. Das ist ja quasi die DNA von uns als Versicherungsforen. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen mit der Branche die aktuellen Themen diskutieren und die Branche immer besser machen. Und das kann man am besten gemeinsam. Und das wollen wir nicht wie in den letzten 94 Jahren auch dieses Jahr, dann gerne wieder tun. Und ich glaube, das ist so das Schwerpunktthema in diesen verschiedenen Facetten, das wir auch dieses Jahr wieder vorantreiben werden.
Den Netzwerkgedanken habt ihr gerade schon beide angesprochen, ne? Also natürlich innerhalb der Branche, aber auch in unserer eigenen Gruppe. Finance Connect zum Beispiel ist ja in Zusammenarbeit mit den Energieforen Leipzig. Insofern glaube ich, wird man da auch noch einiges hören von unseren ganzen Netzwerken. Und was vielleicht auch noch neu ist, wir sind ja im Dachraum vertreten, wir sitzen hier in Leipzig, daher kennen uns auch die meisten. Aber wir haben auch einen Standort in Wien und da gibt's auch einen neuen Kollegen.
Ja, genau. Das freut uns sehr, dass wir neben dem Wolfgang Regius, der das ja jetzt schon seit mehreren Jahren oder auch Jahrzehnten inzwischen dort betreut und einen sehr, sehr engen Draht zu den österreichischen Versicherern hat, wir jetzt noch einen neuen Kollegen gewinnen konnten, den Anton Simlinger. Viele im österreichischen Markt werden ihn kennen und auch der ein oder andere von unseren deutschen Veranstaltungen. Er ist jetzt auch schon mehrere Jahre bei uns Partner gewesen aus seiner ehemaligen Rolle im Markt, der sehr stark im Kontext Schaden- und Kompositversicherung über die Jahrzehnte unterwegs war. Und ich glaube, über 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche am österreichischen Markt da stark vernetzt ist. Und der jetzt den Wolfgang dabei unterstützen wird, dort auch die stärkere Bedeutung, weil ich meine, ja, Österreich hätte das keiner als Deutschland, aber hat auch eine sehr spannende Versicherungslandschaft, dort auch für die Partner, die wir vor Ort haben, dann auch mit da zu sein. Und da freut es uns auch, dass der Anton uns jetzt seit 1.1. hiermit unterstützt und da also auch für alle Partner, die das jetzt in Österreich hören, gerne als zusätzlicher Ansprechpartner mit zur Verfügung steht.
Dann machen wir hier, glaube ich, mal einen Schlusspunkt. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr über die Themen der Branche und auch über unsere eigenen Themen reden. Aber deswegen machen wir an der Stelle Schluss und ich sage vielen Dank Justus Lücke und Jens Ringel. Mit den beiden habe ich über die Themen 2025 für die Versicherungsfonds und für die Branche gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Danke.
Danke, Nadine.
Vielen Dank, Nadine.
Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie keine weitere verpassen wollen, dann können Sie unseren Podcast natürlich abonnieren. Da können Sie einfach auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform nach Versicherung 360 suchen. Dann lassen Sie ein Abo da oder vielleicht auch ein Like, wenn das möglich ist. Und dann hören wir uns gerne bald wieder. Und damit sage ich erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.